Detektor FM destilliert die spannendsten, skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.
Ein frohes und gesundes Neues wünschen wir. Das darf man ja noch, habe ich gelernt in diesen Tagen, denn das Jahr hat ja erst so richtig angefangen. Die erste richtige volle Arbeitswoche ist zu Ende. Für einige war es ja nicht mal eine ganz komplette Arbeitswoche. Aber egal, wir sind hier mit Detektor FM destilliert und auch im Jahr 2025 freuen wir uns, dass ihr zuhört. Und gibt es eine Regel in diesem Podcast, die nur ganz selten bis nie gebrochen wird, dass ich hier nicht alleine am Mikrofon stehe, sondern immer mir eine Person aus dem Detektor FM Team mit dazu hole. In diesem Fall ist das Stefan. Hallo Stefan.
Hallo und frohes und gesundes Neues.
Danke dir auch.
An alle, die zuhören.
Du hast in den letzten Wochen und man muss eigentlich sagen Monaten, fast schon Jahren, eine Aufgabe bei uns, die sehr, sehr arbeitsintensiv ist, aber ich glaube gleichzeitig auch sehr, sehr spannend, denn du bist für Teurer Fahren mitverantwortlich.
Genau, ich bin bei dem Projekt Redakteur und wir arbeiten schon viele, viele Wochen an diesem Projekt. Die ersten 3 Folgen sind ja schon draußen. Und ja, das ist sehr arbeitsintensiv, da hast du vollkommen recht, ist aber auch ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema, wenngleich auch hochkomplex, kann man sagen. Also wenn man in 30 Jahre Deutsche Bahn abtaucht, ja, dann gibt es viel zu wissen, viel nachzuschauen und viel zu kontrollieren und deswegen, ja, ist das sehr, sehr arbeitsintensiv.
Definitiv. Und das ist ja wirklich so, das kann man auch sagen, seit Sommer arbeitet ihr wirklich sehr intensiv, fast jeden Tag eigentlich an diesem Podcast. Und jetzt auch zwischen den Jahren habt ihr daran gearbeitet. Nächste Woche geht's weiter. Die ersten 3 Folgen sind schon draußen. Hunderttausende Leute haben sich die schon angehört. Jetzt kommt dann in der nächsten Woche die 4. Episode und dann eben die anderen beiden, die 5 und die 6. Kannst du schon so ein bisschen verraten, um was es da dann gehen wird?
Ja, sehr gerne. Ich versuche quasi auch die Leute gerade abzuholen, die vielleicht die ersten 3 Folgen noch nicht gehört haben. Und ja,
also wenn, es geht um die Deutsche Bahn AG.
Es geht um die Deutsche Bahn, genau. 30 Jahre Deutsche Bahn AG, 2024 war ja das Jubiläum. Und wir schauen uns in diesem Podcast nicht nur eine, sondern gleich 2 Geschichten an. Das eine ist, dass wir sozusagen auf das Netz schauen und haben da quasi Pars pro Toto, ein Überholgleis in Zwingenberg, das wir finden und wollen an diesem Beispiel mal sehr genau schauen, warum gibt es dieses Überholgleis, das da vor sich hin rostet, nicht mehr, warum ist das nicht in Betrieb und was sagt uns das über den Netzzustand der Deutschen Bahn, denn viele ExpertInnen sind sich einig, dass eines der wahrscheinlich größten Probleme der Deutschen Bahn ist nämlich der Netzzustand, dass es überall hakt, dass es vor allem deswegen auch Verspätungen gibt. Da gibt es natürlich auch viele, viele andere Gründe, aber vor allem, dass in den letzten 30 Jahren so viel zurückgebaut wurde und das gucken wir uns, wie gesagt, an diesem Überholgleis sehr genau an. Und das andere ist, dass wir auf eine Strecke gucken, die sowas ist wie das Prestigeobjekt der Deutschen Bahn. Nämlich auch fast genauso lange, wie es die Deutsche Bahn AG gibt, wurde an dieser Strecke gebaut und es wird immer noch an ihr gebaut, das wissen viele nicht. Nämlich VDE 8, klingt ein bisschen sperrig, ist aber das 8. Projekt. Zur Wiedervereinigung gab es sogenannte Verkehrsprojekte Deutscher Einheit und das ist Verkehrsprojekt Deutscher Einheit Nummer 8. Und zwar geht es da um die Schnellfahrstrecke zwischen München und Berlin. Also da fahren die Züge, vor allem die Sprinter, die schaffen es dann unter 4 Stunden, diese Strecke hinzulegen. Und dieses Projekt war wahnsinnig teuer. Ich glaube mittlerweile, also 10 Milliarden sind schon dort verbaut worden und es ist noch nicht fertig. Also es wird wahrscheinlich Pi mal Daumen 13 Milliarden kosten. Also ein wahnsinnig teures Projekt, auch im Vergleich zu anderen Großprojekten. Und da schauen wir uns an, wie kann es sein, dass so viel Geld da ist für diese Strecke? Wie kann es sein, dass diese Strecke auch noch einen Umweg macht? Wissen wahrscheinlich viele, nämlich diese Strecke fährt über Erfurt und damit nicht, wenn man auf die Karte schaut, den direkten Weg.
Bin ich übrigens diese Woche erst durchgefahren durch Erfurt mit dem ICE, ja.
Ich meine, es ist toll, auf dieser Strecke zu fahren, aber trotzdem, wir schauen uns sehr, sehr genau an, wie kann es sein, dass auf der einen Seite das Netz diesen Zustand hat, auf der anderen Seite sehr viel Geld da war, um solche Großprojekte zu machen. Und
ich habe auch ein Wort gelernt, die Erfurt-Beule.
Ja? Richtig.
Die ist sozusagen der inoffizielle Fachbegriff für diesen Umweg, den man da über Erfurt fährt, ja.
Ja, ja, spannend. Und gerade bei diesem Projekt ist es sehr interessant zu schauen, wer hat da eigentlich das Sagen? Hat die Bahn das Sagen? Hat die Politik das Sagen? Und wer ist eigentlich dafür zuständig, dass diese Bahn gebaut wird? Und letztendlich geht es um die ganz große Frage, welche Bahn wollen wir eigentlich haben?
Spannend. Und wer jetzt diese ersten 3 Episoden vielleicht noch nicht gehört haben sollte, dem oder der würde ich natürlich raten, jetzt die nächsten Tage zu nutzen. Denn nächste Woche geht's weiter, dann kommt die nächste Folge, die 4. Folge. Um was geht's da?
Naja, es gibt so eine Erzählung. Und zwar ist die Erzählung, dass unter den Bahnchefs Hartmut Medorn der Schlimmste war, insofern, als dass er dafür gesorgt hat, dass die Bahn kaputt gespart wurde.
Er wollte an die Börse, ne? Das ist so das, was man weiß über Medorn.
Ja. Genau, das fällt in seine Zeit. Also er war auch sehr lange Bahnchef, von 1999 bis 2009. Und in diesem Zeitraum gibt es den Plan, an die Börse zu gehen und damit ja Kapitalmarktfähigkeit, so heißt es dann in dem Fall richtig, zu erlangen. Und was dafür getan wird, da ist eben die Erzählung, dass ganz viel gespart wird. Und dieser Erzählung gehen wir nach. Wir versuchen auch mit Hartmut Medorn zu sprechen. Also, weil wenn es diesen Vorwurf gibt, dann wollen wir natürlich auch mit einem der Bahnchefs sprechen, an denen dieser Vorwurf
haftet,
in dem Fall, genau. Und wir schauen uns sehr genau an, an unserem Beispiel, an unserem Überholgleis in Zwingenberg. Weil genau in den gleichen Zeitraum, in dem es darum geht, dass auch die Bahn an die Börse gehen soll, gibt es einen relativ absurden Streit zwischen dem Eisenbahnbundesamt und der Deutschen Bahn, in dem Fall DB Netz AG, heute InfraGo, um dieses Überholgleis. Und wir schauen uns an diesem Beispiel sehr genau an, was stimmt denn eigentlich an der Erzählung? Also stimmt das, dass das Netz kaputt gespart wurde, dass die Bahn kaputt gespart wurde, um an die Börse zu gelangen?
Das heißt, ihr geht da auch richtig tief rein in die Akten vom Gericht und so?
Ja, das ist wirklich sehr interessant. Wir mussten die Akten nämlich erstmal finden. Denn das war auch kein einfacher Weg. Und tatsächlich musste meine Kollegin Johanna Voss dann auch einen Schutzfristverkürzungsantrag stellen, damit wir in diese Akten überhaupt reingucken können. Und genau, das sind sehr viele Bände, die wir uns durchgeschaut haben über diesen Rechtsstreit, der auch sehr lange geht. Und da haben wir uns sehr genau angeguckt, was sind eigentlich die Positionen? Also was sagt das Eisenbahnbundesamt? Das ist ja im Prinzip eine Behörde des Bundes. Also wenn man es etwas verkürzt darstellt, dann ist es der Bund, der da Forderungen hat in diesem Rechtsstreit. Und auf der anderen Seite eben die Bahn. Und was ist deren Argument? Warum wollen die dieses Gleis nicht wieder in Betrieb nehmen?
Erinnert mich ein bisschen tatsächlich an Teurer Wohnen, wo Rabea ja so wahnsinnig tief in die Eigentumsverhältnisse von dieser Immobilienfirma abgetaucht ist und dann am Ende irgendwie auch auf Zypern landete mit Charlotte. Also da, das ist auch, das zieht sich so ein bisschen durch die Teurer-Reihe, sag ich
mal. Ja, ist so ein bisschen Déjà-vu auf jeden Fall, ja. die vielen Akten, die wir dann wälzen. Genau. Ja,
sehr gut. Gibt's was, auf was du dich noch auch sehr, sehr freust in den nächsten drei Episoden, die ja jetzt in den nächsten Wochen dann erscheinen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, noch so das ein oder andere sehr, sehr spannende, auch für die nächsten Folgen. Also wer Teurer Wohnen gehört hat, der weiß, in der letzten Folge, da wollen wir dann auch immer gucken, wie geht es eigentlich besser. Also welches Land hat denn die Lösungen dafür, für unsere Probleme möglicherweise auch, oder wo läuft es einfach insgesamt ein bisschen besser? Und da haben wir auch keine Kosten und Mühen gescheut und sind gereist, um zu schauen, wo es denn mit der Bahn besser läuft. Also auf die Folge freue ich mich besonders. Und es gibt noch ein großes Thema, das im Prinzip die Schnellfahrstrecke München-Berlin angeht, nämlich die Frage, wie ist das eigentlich mit der Wirtschaftlichkeit an der Stelle? Also müssen wir ein bisschen eintauchen. Es gibt nämlich, wenn solche Projekte genehmigt werden, gibt es immer eine Wirtschaftlichkeitsrechnung. Also
lohnt sich das oder nicht?
Genau, lohnt sich das oder nicht? Und da gibt es sehr spannende Erkenntnisse, denn diese Wirtschaftlichkeitsberechnung, die geht nicht so ganz auf, wie sich das quasi damals die Planer und Planerinnen vorgestellt haben.
Bei dieser VDE 8 oder was?
Genau, genau.
Okay.
Also das wird ein sehr spannendes Thema und vor allem geht es auch darum, dass wir der Frage nachgehen, warum werden denn eigentlich gerade auch auf dieser Strecke so viele Tunnel in Deutschland gebaut? Und da sind wir auch gereist nach Schwanau, nach Baden-Württemberg, um man könnte salopp sagen, einen Tunnelkönig zu treffen.
Den Tunnelkönig vielleicht sogar. Ja.
Den Tunnelkönig, spannend, der ganz, ganz viele Tunnel baut und insbesondere auch vor allem viele Eisenbahntunnel.
Teurer fahren. Geht weiter. In den nächsten Wochen mit den nächsten drei Episoden, also 4, 5 und 6 Folgen jetzt noch. Und Stefan hat uns schon so einen kleinen Ausblick gegeben. Wir können an dieser Stelle nur noch mal sagen, wer diesen Podcast noch nicht abonniert haben sollte, sollte das auf jeden Fall tun. Jetzt die nächsten Tage ist noch die Chance, Folge 1, 2 und 3 schon mal nachzuhören, wo man, ich sag mal, schon mal die Grundlagen lernt. Und dann geht's weiter mit diesem teilweise sehr interessanten und sehr detailreichen Rechtsstreit, den du da angesprochen hast, dann in Folge 4. Wir können ja jetzt auch noch mal ein bisschen rauszoomen, sag ich mal, was die anderen Podcasts bei Detektor FM angeht. Beispielsweise Mission Energiewende hat jetzt auch in diesem Monat eine sehr, sehr interessante Thematik, wie ich finde. Denn den Redakteurinnen und Redakteuren ist aufgefallen, dass wir, und da sind wir gar nicht so weit weg vom Thema Bahnfahren, beim Thema Klimaziele gerade so ungefähr auf der Hälfte sind. Das ist ungefähr Halbzeit. Also man hat so Anfang der 90er ja gesagt, wir wollen bis 2040, 2050 klimaneutral sein. Ne? Und mittlerweile fragt man sich ja, wo stehen wir da eigentlich? Was haben wir eigentlich geschafft? Oft gucken wir natürlich auch auf die Sachen, die nicht funktionieren. Und da geht es darum, das tatsächlich mal ein bisschen auch abzuwägen. Also zu schauen, was haben wir denn eigentlich schon geschafft? Weil das darf man auch nicht vergessen. Wir haben ja auch wahnsinnig viel schon geschafft, wenn es um Klimathemen geht. Gerade auch in Deutschland, was den Umbau beispielsweise der Erneuerbaren angeht und so weiter und so fort. Und da hat die Redaktion, wie ich finde, einen sehr, sehr spannenden Halbzeitcheck gemacht. Quasi Kassensturz, wo stehen wir bei der Energiewende, bei der Klimawende, was haben wir schon geschafft, wo gibt es noch die größten Baustellen, das zu hören bei Mission Energiewende. Auch ein Podcast, der jetzt wirklich ein sehr, sehr krasses Jubiläum auch feiert, also machen wir auch seit vielen, vielen Jahren schon. Ja, wenn man sich für Klimathemen interessiert, können wir Mission Energiewende natürlich nur empfehlen.
Definitiv, und da kann ich mich vielleicht noch anschließen und quasi noch einen Hörtipp direkt einstreuen, weil quasi Ende 2024 in den Dezemberfolgen war unsere Kollegin Alea Rentmeister, die war nämlich letztes Jahr in Mexiko und hat sich auch den Tren Maya angeschaut. Da hat nämlich auch die Bahn, also die Deutsche Bahn, damals eine Beteiligung als Planer gehabt und schaut sich sehr genau an, wie ist es mit diesem Projekt da gelaufen, warum gibt es denn da auch ganz viele Vorwürfe, wie ist die Kritik daran, und das ist auch auf jeden Fall von meiner Seite eine Hörempfehlung. Mission Energiewende, Tren Maya sind zwei Folgen, sehr spannend.
Absolut. Und wenn wir schon dabei sind, dass wir in anderen Podcasts auch über die Bahn sprechen, im Brand 1 Podcast haben wir auch über die Bahn gesprochen, mit einem der Schweizer, ja, ich sag mal Bahnvordenker, der auch uns nochmal so ein bisschen erklärt hat, wie die Schweiz das eigentlich gemacht hat, wie viele Jahrzehnte die schon sehr viel Geld gerade in die Infrastruktur auch investieren und so. Auch das ist vielleicht ein Tipp. Und im Brand 1 Podcast haben wir tatsächlich diesen Monat auch einen Schwerpunkt. Der hat einen ganz anderen Fokus, muss man ganz ehrlich sagen. Da geht's darum, wie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber attraktiver werden können für Bewerberinnen und Bewerber. Aber auch ganz spannend, auch für die Leute, die da schon arbeiten, also für die Mitarbeitenden. Employer Branding ist da so das Schlagwort, und da haben wir in diesem Monat 5 Episoden mit ganz, ganz verschiedenen Unternehmen, Melitta beispielsweise, aber auch Burger King, und gucken uns mal an, A, was ist das eigentlich, Employer Branding, und B, wie können tatsächlich, ich sag mal, Firmen und Unternehmen attraktiver werden für Bewerberinnen und Bewerber. Und eine Sache, die ich schon gelernt habe, gleich in der allerersten Folge, ist, dass es oft gar nicht darum geht, ich sag mal, attraktiver zu sein als der direkte Mitbewerber, sondern oft, ich sag mal, im lokalen oder regionalen Arbeitsmarkt. Also wenn ich ein Busunternehmen bin und bei mir gibt's nur ein Busunternehmen, dann konkurriere ich eigentlich gar nicht mit anderen Busunternehmen in der Regel bei mir in der Stadt, sondern vielleicht mit den Stadtwerken oder Taxiunternehmen oder so. Also das fand ich ganz spannend, irgendwie da so rauszuhören.
Ja, das ist die Folge mit Anne-Kathrin Buhl, ne?
Das ist genau die Folge, die allererste Folge, wo wir so ein bisschen, ich sag mal, eine Grundlage legen und uns mal angucken, was ist das eigentlich, Employer Branding, also eine Arbeitgebermarke. Klingt ja erstmal so ein bisschen unfassbar, ungreifbar, aber ich finde, da kann man schon mal sehr, sehr gut reinhören und spüren, in welche Richtung es geht. Und ich meine, Anfang des Jahres, ich weiß nicht, wie es bei dir bei LinkedIn gerade aussieht, aber das ist ja die Zeit, wo jeder irgendwie gefühlt oder jeder zweite neue Position, neuen Job, neue Aufgaben, Jobwechsel, Sabbatical, irgendwas macht, ne? Also das ist ja, ziemlich typisch, genau. Dann haben wir noch einen letzten Hörtipp, würde ich sagen, und zwar im Antritt gibt es eine aus meiner Sicht sehr, sehr spannende Folge, und das darf ich sagen, weil ich da auch gar nicht beteiligt war, nämlich mit Wende Craig. Da geht es darum, ich sag mal, die Anfänge des Mountainbikings in den 70er, 80er Jahren in den USA, in Kalifornien nochmal nachzuzeichnen, und Wende Craig ist da eine der Pionierinnen gewesen, die sich damals eben auf, ja, das waren ja noch gar keine richtigen Mountainbikes, die haben es ja quasi erst dazu gemacht, auf Fahrräder gesetzt haben, da verschiedene Teile rangebaut und dann damit bergab und bergauf gefahren sind. Und da gab es einen ganz, ganz spannenden Dokumentarfilm, den man mittlerweile auch bei YouTube sehen kann. Und es gibt eine Folge eben, die sich mit diesem Film beschäftigt, mit den Macherinnen und Machern des Films. Und Gerolf ist dann nach Dresden gefahren und hat mit denen gesprochen und so. Und ich weiß aus der Community und vor allen Dingen auch von vielen Mastodon-Hörerinnen und Hörern, dass das eine Folge ist, die besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil man da auch nochmal sehr tief eintauchen kann in die Geschichte des Mountainbikens, und wer sich damit noch nicht so sehr beschäftigt hat, also mit Charlie Kelly und den anderen, dem oder der kann ich das auch nur sehr empfehlen, da nochmal einen Deep Dive zu machen.
Absolut.
Und als allerletztes haben wir noch, macht man eigentlich nicht so, aber ich finde, es gehört zur Transparenz auch dazu, noch eine nicht so gute Nachricht oder aus unserer Sicht eine sehr, sehr traurige Nachricht. Wir haben im vergangenen Jahr den Popfilter jetzt beenden müssen zum Ende des Jahres. Unseren täglichen Musikpodcast, wo wir täglich einen Song vorgestellt haben. Das haben wir eine ganze Weile, viele Monate und Jahre auch gemacht als täglichen Podcast. Aber ehrlicherweise ist es uns einfach nicht gelungen, in der aktuellen wirtschaftlichen Situation nach dem russischen Angriffskrieg, das auf so feste Füße zu stellen, dass sich das auch wirtschaftlich lohnt und dass wir die Leute, die daran arbeiten, auch dauerhaft bezahlen können und so. Und dann mussten wir einfach irgendwann sagen, so schön dieser Podcast ist und so sehr wir ihn auch mögen und gerade unsere Musikredaktion natürlich diesen Podcast auch innig geliebt hat und der auch wirklich fantastische Folgen produziert hat, müssen wir der an der Stelle einfach mal den Stecker ziehen und sagen, Da müssen wir uns auf andere Sachen konzentrieren, gerade im Moment. Dementsprechend vom Popfilter müssen wir uns leider verabschieden. Und ich weiß, du bist auch ein großer Freund des Popfilters gewesen.
Absolut, absolut. Und ich kann auch wirklich nur empfehlen, also kann mich entsinnen, wie Marianta, die Kollegin aus der Musikredaktion, die letzte Folge von 2024 produziert hat und ja auch ganz viele Gefühle dazu hatte, dass sie die letzte Folge da produziert hat. Aber es ist auch eine ganz spannende und empfehlenswerte letzte Folge, die Sonderfolge vom Popfilter, wo dann das ganze Team dann auch nochmal zurückschaut auf die ganzen Popfilter-Folgen. Es war ja wirklich eine Menge, ist ja auch täglich rausgekommen.
Irre eigentlich, ja.
Und stellen ihre Highlights dann nochmal vor. Also das ist auf jeden Fall auch eine sehr empfehlenswerte Folge. Und ich glaube auch Popfilter, auch wenn er natürlich immer tagesbezogen war, kann man auf jeden Fall auch im Nachgang immer wieder hören.
Absolut. Und also es ist ja immer hart zu sagen, was war deine Lieblingsfolge beim Popfilter? Aber eine Folge, die mir tatsächlich sofort einfällt, ist ja fast schon logischerweise, weil ich mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, aber die mit Martin Kohlstedt, wo er zum Beispiel erklärt, wie die Originalmusik zu Deutschland ein halbes Leben entstanden ist. Und das, finde ich, ist auch so prototypisch gewesen für den Popfilter, dass man da so in 10 Minuten so richtig eintaucht auch in die Welt von Martin Kohlstedt, wie er zum Beispiel Podcast-Musik komponiert, was er sich dafür Gedanken macht, was seine Assoziationen dazu sind, weshalb er da welche Instrumente benutzt, wie er das irgendwie, warum er so einen Ticken da einbaut, weil er sagt, es hat was mit Zeit und Zeitigkeit zu tun und so, also es geht ja da um 35 Jahre Wiedervereinigung, Mauerfall und so. Und das war so eine Folge, wo ich auch dachte, ja, das ist für mich auch der Popfilter, irgendwie einfach mehr zu lernen über Musik. Und das stimmt, was du sagst. Man kann ehrlicherweise auch jetzt noch ziemlich viele Folgen davon nachhören. Ich kann es ja an der Stelle mal sagen, irgendwie ganz irrational träume ich auch davon, dass wir vielleicht irgendwann den Popfilter auch mal wieder machen können. Aber im Moment ist es einfach, ehrlicherweise eben einfach wirtschaftlich nicht möglich.
Ja. Also es ist auf jeden Fall ganz, ganz toller Musikjournalismus, sich das anzuhören, einzutauchen in die Gedanken der KünstlerInnen, was sie sich bei den Songs vorgestellt haben, welche Geschichte hinter den Songs steckt. Ich kann mich an die vielen Takeover-Wochen auch erinnern, dass KünstlerInnen dann übernommen haben, quasi eine Woche moderiert haben, ihre Lieblingssongs vorgestellt haben und da auch ganz viele Einblicke gegeben haben. Also wirklich toller Podcast und sehr schade.
Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, auch aus unserer Musikredaktion wird in den nächsten Monaten auch wieder was Neues kommen und wir werden auch wieder neue Projekte machen. Aber wie gesagt, den Popfilter müssen wir an dieser Stelle mal zur Seite legen. Aber wir haben es auch gesagt, ihr könnt da natürlich auch nochmal reinhören. Gibt wahnsinnig viele Folgen, die ihr euch nochmal anhören könnt, wo ihr nochmal eintauchen könnt in die Welt der Popmusik und aber eben auch oft, ich sag mal, links und rechts davon. Also sehr, sehr spannendes Format. Damit sind wir durch, würde ich sagen, für den Januar 2025. Ganz am Ende gibt es ja immer noch die, ich sag mal, ganz offene Frage, gibt es gerade einen Podcast, ein Buch, einen Film, eine Serie oder so, wo du sagst, ja, das hat mich zuletzt irgendwie sehr beeindruckt oder sagst du, ich lese gerade alles nur über die Deutsche Bahn?
Ja, ich wollte gerade sagen, du erwischst mich gerade in so einer Phase, wo man ganz, ganz viel liest, aber tatsächlich für das Projekt und ich bin dann eher der Typ, der dann sagt, am Ende des Tages zu Feierabend, lieber jetzt gar nichts mehr gucken, lieber gar nichts mehr hören und gar nichts mehr lesen, deswegen kann ich gar nicht so sehr jetzt mit Tipps dienen, aber vielleicht eine Sache kann ich sagen, ich bin tatsächlich von einem Kumpel auf einen Podcast hingewiesen worden, da sind wir beim Thema Musik, nämlich es gibt ein, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Interview im OMR-Podcast. Philipp Westermann interviewt da Clüso und seinen Manager, der irgendwann eingestiegen ist. Und das ist wirklich sehr interessant da zu hören, auch wahrscheinlich für dich, weil es geht ganz kurz, zumindest streifen sie mal die Musikstrukturen nach der Wiedervereinigung im Osten, wie das aufgebaut wurde dort. Und Clüso erzählt auch so wirklich sehr, sehr, also gibt tiefe Einblicke in im Prinzip in seine Karriere und zum Beispiel auch, dass er mit seinem Manager dann damals entschieden hat, dass sie ihre Musikrechte irgendwie, haben sie einen Deal gemacht, dass sie die Musikrechte wieder zurückerlangen. Mehr oder weniger zu einer Zeit oder jetzt ein paar Jahre später, wo alle ihre Musikrechte verkaufen. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, OMR-Podcast mit Clüso und
Philipp Westermeier, ja. Sehr, sehr gut. Ich habe tatsächlich 2 Tipps. Zum einen höre ich gerade den abgefeierten Podcast des Jahres 2024 international, Hysterical von Wondery, der wirklich einfach sehr, sehr gut gemacht ist. Das muss man einfach sagen. Dan Taberski macht den. Den kennt man zum Beispiel von Missing Richard Simmons oder so. Und er ist einfach handwerklich wirklich sehr, sehr gut gemacht und ich glaube nicht umsonst in den Charts in den vergangenen Jahr so als der Podcast des Jahres in den USA irgendwie abgefeiert worden. Da geht es so ein bisschen um ein, ja, ich sag mal, mysteriöse Häufung von Hysterie in einer Kleinstadt im Staat New York und die suchen im Prinzip die Ursache und das ist ganz spannend, weil da gibt es dann ganz, ganz viele verschiedene Pfade, denen sie dann auch irgendwie so nachgehen. Mhm. Zum Beispiel gibt es da auch, also viele Fälle oder die allerersten Fälle treten alle an einer Schule auf und da gibt es ein Fracking-Feld oder sechs sogar, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Dann kommen auch Umweltaktivisten und tatsächlich kommt Erin Brockovich, ich sag mal, die Original-Erin Brockovich, zumindest ihr Büro, und kümmert sich darum. Also Erin Brockovich kennt man wahrscheinlich von einem Film mit Julia Roberts.
Richtig.
Aber quasi das Original, ja, kümmert sich auch darum. Am Ende geht das dann auch ein bisschen, aber ich will ja gar nicht spoilern, aber Hysterical ist wirklich einfach extrem gut gemacht. Dan Taberski hat hier einen sehr, sehr runden und tollen Storytelling-Podcast produziert. Also wenn man mal in englische Storytelling-Podcasts reinhören will, die gerade so abgefeiert werden und den noch nicht gehört haben sollte, dann ist das eine Empfehlung von mir. Und ansonsten habe ich die Zeit zwischen den Jahren tatsächlich genutzt, um 1, 2, 3 Bücher zu lesen. Und eines habe ich wirklich extrem verschlungen, ist auch schon ein bisschen älter. Und zwar heißt es Schäfchen im Trockenen von Anke Stelling. Mhm. Und beschäftigt sich so ein bisschen mit so jungen Familien in Berlin und hat so eine, also ich finde, eine extrem spannende Sprache und auch verschiedene Perspektiven. Also es ist eigentlich erzählt die Erzählerin die Geschichte ihrer Tochter. Also ihrer Tochter erzählt sie die Geschichte, wie das so gelaufen ist in ihrer Familie und mit ihrem Freundeskreis und so weiter. Und gleichzeitig aber durchbricht sie die dritte Wand und spricht mit uns. Mhm. Dann gibt es auch Stellen, wo man denkt, sie spricht mit niemandem, sondern nur mit sich. Also es gibt so ganz viele verschiedene Ebenen und es ist so spannend, weil sie die, ich sag mal, kleinen und großen Absurditäten von menschlichem Zusammenleben, Beziehungen, Familie und so weiter irgendwie so aufdröselt, auch Gesellschaft ehrlicherweise, dass man manchmal denkt, ja, da hat sie recht und dann im nächsten Halbsatz wirft sie es alles nochmal auf den Kopf und am Ende ist man ehrlicherweise jetzt auch nicht schlauer, aber reflektierter, weil man merkt, wie teilweise absurd auch gegensätzliche Positionen sind und wie absurd natürlich auch die Klassiker, so Elternabend im Kindergarten und solche Geschichten sein können. Und sie schafft es aber, finde ich, für alle Figuren immer auch ein gewisses Verständnis zu bringen. Also auch für den doofen Typen, der beim Elternabend irgendwie Mist macht. Einen halben Satz später merkt man, okay, der hat aber da, deswegen gibt es diesen Grund und dann, vielleicht ist es doch gar nicht so doof, was er da gemacht hat. Und also es ist total interessant, das zu lesen und es hat einfach ich fand einen wahnsinnig guten Humor. Schäfchen im Trockenen von Anke Stelling, schon ein bisschen älter, aber definitiv auch ein Buchtipp und liest sich echt schnell weg, muss ich sagen, also im positiven Sinne.
Ja, stelle ich mir aber auch schön und spannend vor, dass man im Prinzip, wenn du das gerade sagst, seitenlang von Argumentationen überzeugt wird, diese Position vertritt, genau. Und dann im Prinzip auf der nächsten Seite wird alles nochmal auf den Kopf gestellt.
Das ist genau das, was da passiert in diesem Buch und das ständig. Und irgendwie ist das lustig oder es ist erhellend auch.
In der Gedankenwaschmaschine.
Genau, man wird auch selber, ich finde, man ertappt sich auch selber dann immer mal dabei, dass man denkt, ja genau, hier. Und dann blättert man um, stimmt, ist auch doof wiederum. Und so. Also es ist wirklich unterhaltsam und lehrreich.
Ja. Also man geht mit einem differenzierteren Blick raus.
Genau, und das schadet der vielleicht nie. In diesem Sinne würde ich sagen, wir gehen auch raus aus dieser Episode. Der Januar 2025 steht noch vor der Tür, würde ich sagen, im Großen und Ganzen. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen von Teurer Fahren. Ich sage danke, Stefan, und wünsche euch da draußen, allen Hörerinnen und Hörern, natürlich einen guten Start ins Jahr und auch hoffentlich viel Zeit zum Podcast hören, Bücher lesen und sonstige Dinge tun, die irgendwie Spaß machen.
Das Gleiche auch von mir. Vielen Dank, Christian, und bis dann.
Tschüss.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.